govtechpodcast.ch über Institutionen und Infrastrukturen der Schweiz von morgen. Sie hören den GovTech-Podcast. Mein Name ist Rolf Rauschenbach. Herzlich willkommen zur zweiten Episode. In wenigen Momenten folgt mein Gespräch mit Clemens Schuster von Politik.ch. Thema unseres Gesprächs sind die Schweizer Parlamente und deren digitale Infrastruktur. Für Ihre ermutigenden Rückmeldungen zur ersten Episode bedanke ich mich. Ihre Hinweise und Vorschläge nehme ich mir zu Herzen und hoffe, das Format Podcast bald souveräner zu beherrschen. Erlauben Sie mir noch einen Kommentar über die Dauer der Episoden. Ich habe diesen Podcast unter anderem gestartet, um eine Plattform zu bieten, auf der ausführlich und vertieft Themen verhandelt werden können und auch der Gast als Person plastisch wird. Ich hoffe, die Wahl der Themen, Gäste und nicht zuletzt meine Fragen rechtfertigen die längere Dauer. Doch nun zum Gespräch vom 13. April 2021 mit Clemens Schuster über die Schweizer Parlamente und deren digitale Infrastruktur.
Clemens, unsere erste Begegnung war in der Staatskantine in Bern vor ein paar Jahren an irgendeinem Lunch-Präsentation. Ich bin nicht sicher, ob du weißt, dass wir uns schon viel früher hätten begegnen können, beziehungsweise dass unsere Vorfahren uns sich schon begegnet sind. Denn ich habe eine Großmutter, die in der Steiermark geboren ist und dann nach dem Ersten Weltkrieg als Dienstmädchen in die Schweiz gekommen ist und zwei Kinder hatte, eines davon meine Mutter. Genau, also wir teilen da eine gewisse Geschichte zurück in die Steiermark. Die zweite Station, wo wir uns tatsächlich begegnen hätten können, wäre Basel gewesen, wo du ja einen guten Teil deines Studiums auch absolviert hast. Ursprünglich hast du in Graz studiert, bist dann über Heidelberg eben nach Basel gekommen, hast alte Sprachen, Philosophie, Soziologie und so weiter studiert. Meine erste Frage: Was ist die Philosophie, der Philosoph, die Philosophin oder ein Autor, der dich bis heute prägt, der deine Arbeit bestimmt und beeinflusst?
Danke sehr, Rolf, für die wunderschöne Einführung. Ja, man hört es mir tatsächlich an. Meine steirischen Wurzeln sind vermutlich unüberhörbar, obwohl ich jetzt schon 14 Jahre in der Schweiz bin bald und davor 7 Jahre in Deutschland zugebracht hatte. Ja, ein Philosoph, eine Philosophin. Mein Hintergrund ist tatsächlich, mein Herz ist immer noch philologisch. Das heißt, ich bin jemand, der sehr viel lieber einen Autor, eine Autorin mit einem künstlerischen Aspekt liest, als jetzt sozusagen nur unter Anführungsstrichen jemand, der Philosophie betreibt. Und ich hätte dort wahrscheinlich zwei Dichter. Der erste Dichter, den ich nennen möchte, ist Hesiod, sozusagen der zweite nach Homer, der so die abendländische Literatur geprägt hat. Und danach jemand, der mich unglaublich lang und intensiv begleitet hat, ist Vergil, sozusagen der römische Nationaldichter. Und dort wiederum aber nicht sein großes Werk, sondern wiederum die kleineren Gedichte. Nichtsdestotrotz, mein philosophischer Hintergrund ist ganz stark in Heidelberg geprägt worden. Ich habe dort bei Hans-Georg Gadamer sozusagen noch seine letzten Vorlesungen mitbekommen dürfen. Und demzufolge durfte ich da eigentlich wirklich von Anfang an mir meinen Kopf groß und weit öffnen lassen und sozusagen von der Hermeneutik aus dann alles Weitere anpacken dürfen.
Steht das auch im Zusammenhang mit diesem Doktoratsprojekt, das du in Basel verfolgt hast? Ich habe da gelesen, intermediale Ästhetik, Spiel, Ritual, Performance.
Da fragst du nach einem ganz spannenden Projekt. Tatsächlich, das ist jetzt etwa 15 Jahre her. Es ging dort um eine Zusammenschau mehrerer Disziplinen, eben klassische Philologie, Anglistik, Germanistik, Medienwissenschaften, um rauszufinden, was hat die Inszenierung für eine Bedeutung für Lesetexte. Das heißt, heute haben wir ganz, ganz viele Texte, vor allem aus der Vergangenheit, die wir als Lesetexte wahrnehmen. Und immer dann, wenn wir diese nur als Lesetexte interpretieren, fehlt uns ein ganz, ganz großer Teil zum Verständnis. Wenn wir zum Beispiel klassisch-griechische Texte hernehmen, sind es in aller Regel Texte, die in einem religiösen Kontext dargeboten wurden, aufgeführt wurden, die nicht von einem Blatt abgelesen wurden, sondern die auswendig rezitiert wurden, vorgetragen wurden. Und das hat natürlich diese Inszenierung eine ganz, ganz andere Bedeutung für die Interpretation dieser Texte. Und ich mache jetzt einen ganz großen Bogen in die jüngste Vergangenheit. Für mich heißt alles, was wir sozusagen jetzt unter dem Stichwort Social Media an neuer Direktheit, an gefühlter Nähe vermittelt bekommen, wenn wir zum Beispiel Videos anschauen auf Snapchat oder wenn wir auf TikTok Kurzvideos haben, die dann irgendwie auch vergehen nach ein paar Sekunden oder Stunden oder Tagen. Dieses grundsätzliche Verständnis, welche Formen von Medialität haben wir, begleitet mich tatsächlich schon sehr lange. Und wenn man jetzt sagen will, die Griechen und Römer haben es erfunden, ist das fast ein bisschen unfair. Aber tatsächlich, wir finden sehr, sehr viel davon bereits schon in der Kunst-, Kultur-, Geschichte. Und deswegen bin ich ein ganz bisschen entspannt, wenn eine weitere neue heiße Plattform durchs Dorf getrieben wird.
Eine solche Plattform betreibst du ja selbst. Wir kommen später darauf, wo ja auch einerseits in den Parlamenten eine Darbietung der Politikerinnen und Politiker gemacht wird. Und andererseits werden diese Darbietungen dann in Texte, in Daten umgewandelt und da kommt ihr dann ins Spiel. Aber bevor wir auf dieses Thema eingehen, doch noch zwei, drei andere Fragen zu deiner Herkunft. Eben du hast da offensichtlich in der Philosophie, Sprachwissenschaften, Soziologie und so weiter einiges gemacht, studiert. Parallel dazu aber auch verschiedene andere Stationen durchlaufen, bei Firmen, teilweise auch von Firmen, die du selbst gegründet hast. Kannst du da einen Überblick uns geben?
Sehr gerne. Wenn man so will, Internet begleitet mich tatsächlich schon länger. Und wirklich Fun Fact, mein Latein- und Griechischlehrer hat uns damals 14-jährige pickelgesichtige Knaben im Jahr 1992 mit an die Uni Graz geschleppt und gesagt, so Jungs, das hier ist ein Computer, das hier ist eine E-Mail-Adresse und weil wir jetzt modern sind, schicke ich euch einmal in der Woche eure Hausübungen per E-Mail. Das heißt, ich bin meinem Latein- und Griechischlehrer Hans Krenn unglaublich dankbar dafür, dass er das gemacht hat. Und insofern hat mich dieser Aspekt aber immer weiter begleitet, dieser unbedingte Blick auf das, was passiert gerade jetzt. Das war in den 90er Jahren, waren das CDs und dann Datenbanken, hat sich dann irgendwann in die ersten Websites und die ersten Blogs und die ersten Community-Projekte übertragen. Und dann in den 2000er Jahren eben erst dann sozusagen Social Media aufkam, das was wir zumindest heute unter dem Begriff verstehen, eben Community-Plattformen. Und ich hatte dann relativ früh großen Spaß daran und dann eigentlich das Hobby sozusagen zum Beruf gemacht und bin dann 2010, 11 in der Schweiz, habe dann für eine NGO sozusagen den Social Media Manager das war wahrscheinlich offiziell auf meinem Einstellungsbrief drauf. De facto war ich aber eigentlich Change Agent, hätte man das unter heutigen Begriffen formuliert. Das heißt eben alles, was hier sich an digitalen Veränderungen bewirkt, sei es im Fundraising, sei es in der Kommunikation, sei es in der Projektarbeit. Und aus dieser Erkenntnis heraus, dass ich eben damals in dieser Organisation, wenn man so will, ich möchte nicht sagen gescheitert bin, aber zumindest mit meinen Ideen nicht wirklich weiterkam, hatte ich dann eine Agentur gegründet. Diese Agentur hieß Hofrat Süß, bestand für 5 Jahre ungefähr, habe diese Agentur dann transformiert in ein Beratungsunternehmen und eben dann parallel dazu die Plattform politik.ch gegründet, über die wir ja heute hauptsächlich sprechen wollen.
Genau, und aus dieser Zeit stammt wohl auch dein Twitter-Handle, Hofrat? Ja, oder was ist die Geschichte hier?
Das ist tatsächlich eine sehr amüsante Geschichte. Dieser Twitter-Account oder dieser Name stammt aus dem Zeitpunkt, als ich frisch in die Schweiz gekommen bin, 2007. Ein ganz traditioneller Österreicher stellt sich logischerweise mit seinem akademischen Titel vor, Magister Clemens Maria Schuster. Hatte ich so auch gemacht, wohl wissend nach 7 Jahren Deutschland, dass das durchaus eher für Amüsement sorgen wird, hat aber per sofort dazu geführt, dass meine Basler Kolleginnen und Kollegen mir den Spitznamen verliehen haben, wo sie gedacht haben, das ist der absurdeste österreichische Titel, den sie in irgendwelchen Sissi-Filmen finden konnten. Mhm. Und so kam es, dass mich dann meine Kollegen von dort weg Hofrat genannt hatten. Und nach einer ersten befremdlichen Phase habe ich dann aber relativ schnell daraus ja bisschen ein Personal Brand kreiert. Und man findet mich heute, und wahrscheinlich kennen mich sehr viel mehr Leute als Hofrat, denn als Clemens.
Genau, und du bist ja weiterhin auf Twitter recht aktiv, wenn ich das sagen darf. Und teigst da nicht nur in Schweizer Themen, sondern auch in österreichischen und so weiter herum. Kannst du dazu etwas sagen? Deine Verbindungen weiterhin nach Österreich. Inzwischen hast du ja auch eine Residenz in Brüssel.
Ich bin ein politischer Mensch, durch und durch. Und politische Menschen bzw. Leute so wie ich interessieren sich für das Tagesgeschehen und interessieren sich auch für die großen Zusammenhänge. Und das tue ich. Und zwar mehr oder weniger in den Lebensräumen, in den Lebensbereichen, wo ich einen Bezugspunkt habe. Und das ist sozusagen in meiner Heimat Österreich, das ist natürlich in der Schweiz. Ich habe eben in Deutschland gelebt. Meine Frau arbeitet im Europäischen Parlament in Brüssel. Demzufolge ist sozusagen alles, oft was innerhalb in dieser Brüsseler Bubble sich bewegt, spannend. Mein Twitter-Feed ist allerdings noch sehr, sehr viel diverser. Eben zum Beispiel aus der Zeit, wo ich für die NGO gearbeitet habe, habe ich nach wie vor Themen aus Tansania, aus Bangladesch, aus Georgien, aus Nicaragua in meinem Feed. Jetzt auch nicht unbedingt die Länder, die einem zuerst einfallen, wenn man sich für Weltgeschehen interessiert. Aber eben für mich ist es einfach, ich bin jemand, der Informationen sucht und liebt und sich aktuellen Themen stellt. Und ich bin mir ehrlicherweise auch nicht zu schade, meine Meinung durchaus zu ändern, so ich denn klüger werde, und es soll bisweilen vorkommen.
Mit anderen Worten, wirklich ein spannender Zeitgenosse, der heute zu Gast ist. Kommen wir zu politik.ch. Ist ja eigentlich ganz faszinierend, dass du mit all deinen Beziehungen und Interessen dann eine Plattform baust, die sich ganz spezifisch vor allem mit einer Institution auseinandersetzt zurzeit, dem Parlament in Bern, dem Nationalrat und dem Ständerat. Vielleicht zum Einstieg, was ist die Geschichte von politik.ch, wie ist es dazu gekommen?
Politik.ch haben Thomas Gemperle und ich Anfang 2017 zuerst in einem Prototyp gebaut. Thomas kam mit der eben sehr, sehr attraktiven Domain auf mich zu und sagte, hey Clemens, du hast doch immer gute Ideen. Was fällt dir ein zu dieser Domain? Und ich hatte tatsächlich ein paar gute Ideen. Wir haben uns gemeinsam hingesetzt, haben einen Prototypen gebaut, der auf der API, auf der Schnittstelle des Nationalrates beruhte. Und wir hatten dort die Abstimmungsergebnisse der parlamentarischen Abstimmungen aus dieser API, aus dieser Schnittstelle extrahiert und visualisiert. Und mit diesem Prototypen haben wir gesehen, okay, es lässt sich doch aber noch sehr viel mehr aus diesen Daten herauslesen, nämlich wie sich politische Geschäfte entwickeln. Das heißt, wenn sie eingereicht werden, durchlaufen sie bestimmte Phasen, sie haben bestimmte Schritte, die da absolviert werden müssen. Bestimmte Geschäfte haben bestimmte Konsequenzen. Mal gibt es eine Antwort des Bundesrates, der Regierung. Mal kann eine bestimmte Zeit verstreichen, bis eine Aktion erfolgt. Dann geht es in die Beratung. Manchmal gibt es eine Differenzbereinigung zwischen Stände und Nationalrat. Manche kommen vor die Kommissionen, kommen mehrfach vor Kommissionen, werden mehreren Kommissionen zugewiesen, werden mehrfach abgestimmt und so weiter. Das haben wir dort relativ schnell erkannt und gemerkt, dass es hier eine Lücke gibt im Schweizer Markt oder im Schweizer System und haben uns entschlossen, daraus tatsächlich ein Unternehmen zu bauen.
Jetzt, wenn du sagst, es gab eine Lücke, ich würde sagen, es gab auch ein Leak, denn offensichtlich waren diese Informationen irgendwie alle greifbar. Du sagst, es gab eine API, eine Schnittstelle. 2017 ist jetzt noch nicht die Welt weit weg von heute. Wie muss ich mir das vorstellen? Gab es da schon andere, die diese Schnittstelle auch in irgendeiner Form beansprucht haben? Das ist ja eigentlich recht erfreulich, dass die bestanden hat. Welche Informationen, abgesehen von eben Abstimmungsergebnissen, sind damals schon zur Verfügung gestanden? Wie ist das überhaupt gekommen, dass diese Schnittstelle besteht?
Genau. Das Schweizer Parlament hat auf seiner Webseite eine eigene Abteilung für sogenannte Web Services. Dort haben sie zusammengestellt, dass man auf der Seite des Parlaments bestimmte Dinge abonnieren kann. Und sie haben, ich glaube,
im Also abonnieren im Sinne von E-Mails bekommen, wenn E-Mails ein Geschäft
weitergegeben. Genau, oder als Excel-Liste oder das PDF runterladen und so weiter. Aber ich glaube, seit dem Jahr 2012, also vergleichsweise früh bereits, hat der Nationalrat eine Schnittstelle gebaut oder über eine Schnittstelle seine Daten auch angeboten. Das erste Projekt in der Schweiz, das diese Daten mit einer großen öffentlichen Wahrnehmung genutzt hat, war das Projekt Politnetz. Das war da, ich glaube, die waren so 2013, 14 waren die live. Wurden meines Wissens dem Deutschen Grimme Online-Preis ausgezeichnet. Und sozusagen die Hauptleistung war eben die Visualisierung von Abstimmungsresultaten. Das heißt, die Schnittstelle als solches war nicht besonders neu. Und auch die Inhalte der Schnittstelle waren vergleichsweise unverändert. Das heißt, es waren eine unglaubliche Dichte an Informationen da, die vergleichsweise strukturiert vorlagen. Und zwar alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier, alle Geschäfte, oder wenn ich sage alle Geschäfte, dann natürlich immer diejenigen der aktuellen Legislatur vollständig und dann natürlich in die Vergangenheit zurück weniger vollständig. Und sozusagen bestimmte weitere Entwicklungen. Und Leak wäre mir jetzt eigentlich ein Begriff, der so nicht ganz zutreffend ist.
Nein, das ist natürlich ganz bewusst nur ein Wortspiel von der Lücke zum Leak. Ja. Was ich nochmal jetzt gerne von dir hören möchte, du hast eben von den Abstimmungsergebnissen gesprochen. Wenn ich recht informiert bin, ist zurzeit ein Programm ELAN-ELAS im Einsatz, das diese Abstimmungen darstellt. Dann gibt es aber andere Plattformen, die auch im Einsatz sind. Ich denke da an das Curia Vista, Verbalix, wo die simultanen Übersetzungen gemacht werden. Wie kannst du ein wenig eine Landschaft der IT, der Programme, die im Parlament im Einsatz sind, auffächern, soweit das jetzt auch für eben euch und diese Schnittstelle relevant ist, damit man eben die Komplexität der Geschichte versteht.
Genau. Vielleicht müsste ich dazu als Vorbemerkung noch ganz kurz dazu sagen, politik.ch betreibt eigentlich fast von Beginn weg eben nicht nur eine Schnittstelle beziehungsweise die Daten aus dem nationalen Parlament, sondern uns war es ganz wichtig, dass wir mehr oder weniger von Beginn an alle 26 Kantonsparlamente auch in unserer Plattform aufgenommen haben. Und Stichwort Schnittstelle, von keinem einzigen dieser 26 Kantonsparlamente gibt es eine Schnittstelle. Das heißt, wir hatten dort natürlich fast ausschließlich mit Web-Scraping zu arbeiten, sprich PDFs downzuladen und die dann sozusagen über unser Service wieder maschinenlesbar zu machen. Das heißt, Politik.ch hat grundsätzlich einen Fokus, der ein ganz ein bisschen davon abweicht, die Webseite des Parlaments in schön oder besser oder anders darzustellen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Eben, wir müssen weder die Wikipedia neu erfinden, noch im Parlament.ch neu und besser machen. Dazu haben wir keinen Auftrag und das wollen wir auch nicht. Und als Unternehmen haben wir tatsächlich auch einen anderen Fokus.
Und der wäre konkret?
Wir haben uns ganz bewusst in eine Nische gesucht. Wo sind Stakeholder im Bereich der Politik tätig? Und wo gibt es ein Bedürfnis, wo Digitalisierung, sprich schnelle, effiziente Verarbeitung von Daten, gute Aufbereitung, asynchrone und leichte Zugänglichkeit. Wo kann man diese Digitalisierung in der Politik anbringen? Und wir haben dort ganz viele Bereiche gefunden, nämlich einerseits die Politiker selbst, wenn es um Recherche geht, wenn es darum geht, wo finde ich schnell etwas? Und zwar wiederum nicht einfach nur in meinem eigenen Parlament, das können die meisten dann noch ganz gut beherrschen, aber zum Beispiel sind ganz viele Themen in der Schweiz kantonal geregelt und trotzdem müssen bisweilen nationale Parlamentarierinnen und Parlamentarier wissen, ah okay, wie ist es denn damals im Kanton Glarus und in Solothurn und in Obwalden zu diesem Thema gegangen? Es gibt keine Plattform, wo man das suchen könnte, außer diese einzelnen Websites. Das heißt, Politiker, Parteien, Fraktionen waren zuallererst ein Fokus unserer Plattform. Dann sind wir natürlich ganz schnell in den großen Bereich von Public Affairs gegangen. Das heißt, all jene, die in der Politik etwas wollen oder nicht wollen oder die von politischen Regelungen betroffen sind, also sozusagen regulierte Branchen, regulierte Industrien. Das beginnt bei Gesundheit, das ist Energie, das ist Transport. Überall dort, wo die Politik sich einmischt, mitspricht oder sonst wie, sind logischerweise davon betroffen und werden sich entsprechend positionieren. Und in dem Moment ist die Schweiz ein Land der Verbände. Und zwar von großen, sehr großen, riesig großen bis hin zu ultrakleinen, sehr spezifischen regionalen Verbänden, wo eben Interessen gebündelt werden. Dazu kommen natürlich noch nicht nur die Interessen der Verbände, die gebündelten Interessen, sondern natürlich auch Einzelinteressen. Das können Unternehmen sein im For-Profit-Bereich, aber natürlich auch im Non-Profit-Bereich NGOs, Non-Governmental Organizations, also diejenigen, die sozusagen die sogenannte Zivilgesellschaft vertreten möchten oder eben sozusagen ein bestimmtes Thema vorantreiben oder verhindern möchten. Insofern aber auch, wenn man so will, Stakeholder im Bereich Politik sind. Das heißt, jeder und jede, die etwas will oder eben nicht will in der Politik, ist potenziell bei uns Kunde oder Kundin.
Und was sieht konkret der Kunde, die Kundin bei euch? Also ich kenne zum Beispiel www.parlament.ch und Curia Vista relativ gut. Da finde ich, kann ich eigentlich Geschäfte, die eben im Ständerat und im Nationalrat behandelt werden, relativ gut nachvollziehen. Wenn es dann aber darum geht, verschiedene Dokumente parallel anzuschauen, sie wirklich zu verknüpfen und sie nicht nur selber alle denken zu müssen, sozusagen, wird es schwierig. Und natürlich, wenn es darum ginge, jetzt einen Vergleich noch mit anderen kantonalen Regelungen zu machen, dann ist man natürlich auf Curia Vista verloren.
Und dort haben wir auch ganz schnell angesetzt und gesagt, eben wir müssen nicht Curia Vista, die Geschäftsdatenbank des Parlaments, neu erfinden. Die ist so, wie sie ist. Ich möchte es nicht qualifizieren.
Wieso nicht?
Weil wir natürlich mittlerweile auf unserer Plattform einen Service bieten, der um Längen das Angebot überschreitet und ja, ich sage jetzt mal, eine neue Dimension bietet, wie man mit diesen politischen Geschäften operieren kann, was man damit tun kann. Und damit kommen wir auch zum ganz wesentlichen Geschäftsmodell von Politik.ch. Wir sehen uns nicht und wir haben uns auch nie als Organisation, als Unternehmen gesehen, das Daten verkaufen möchte. Das war nie unser Ziel und es ist fast ein bisschen ärgerlich, dass wir quasi ein Alleinstellungsmerkmal haben, was diese kantonalen Daten betrifft, dass wir sozusagen die ersten und einzigen sind, die alle 26 Kantonsparlamente in unserer Plattform abbilden. Das war nie unser Ziel ich sage regelmäßig, wenn ich mit Parlamentsservices und Parlamentsschreibern in Kontakt bin, bitte, bitte baut eine API, baut eine Schnittstelle, nutzt Angebote von anderen Parlamenten, nutzt oder lizenziert euch Systeme. Das kostet lang nicht mehr so viel, wie früher man für IT-Projekte ausgeben musste, um diesen Service herzustellen. Aber eben, unser Service besteht nicht im Datenverkaufen, sondern in der Datenveredelung, in der Zusammenführung auf einer Plattform und eben quasi mit all jenen Features, mit all jenen Angeboten, die sozusagen eine Plattform mit sich bringen. Das sind Management-Aktivitäten, bestimmte Abonnement- respektive Benachrichtigungsfunktionen, natürlich alles, was man in den Bereich Berichterstattung respektive Reports stecken kann. Es ist ganz, ganz wesentlich, dass man mit dieser Plattform, also wir sagen immer, politik.ch ist eigentlich ein Tool, ein Handwerkszeug für politische Profis. Das heißt, mit uns wird einem die Arbeit sehr, sehr viel leichter fallen. Ohne uns wird man weiterhin entweder auf Agenturen vertrauen müssen oder wird sich eine Vielzahl von Praktikantinnen und Praktikanten oder Juniors beschäftigen müssen. Und ehrlicherweise ist, glaube ich, unser größter Konkurrent Excel und manuell geführte Listen im Excel und weit weniger eben, wie gesagt, andere Anbieter oder internationale vergleichbare Plattformen oder eben Agenturen.
Jetzt, wie schafft ihr das alles? Ich meine, die Parlamente, die arbeiten ja zwar nicht rund um die Uhr, sondern haben Sessionen, aber wenn man den Output sich vor Augen hält, ist er doch ganz beachtlich und das dann nochmal 26. Wie verarbeitet ihr all die Informationen? Die kommen, ich stelle mir vor, das sind Datenschläuche, die da auf eure Server gelegt sind und da sprudelt es während den Sessionen besonders oder kurz danach, wenn all die Protokolle zu Ende geschrieben sind. Wie verarbeitet ihr das alles?
Ja, du sprichst da hier einen unserer besonders mühseligen und sehr aufreibenden Alltag an, eben in der technischen Entwicklung. Wir haben sehr, sehr viel investiert in Web-Scraping-Technologien. Das heißt, wie bekommen wir in aller Regel PDF-Dokumente von Original-Websites runtergeladen und auf unseren Server und können es von dort weiter verarbeiten und interpretieren. Punkt 1. Und wir haben auch sehr, sehr viel investiert in, wie können wir diese Prozesse beschleunigen und intensivieren und vor allem fehlerfreier, weil fehlerfrei werden sie leider nie, fehlerfreier gestalten, damit wir möglichst automatisiert arbeiten können.
Eben das Stichwort ist automatisiert, weil wie groß ist politik.ch, wenn man jetzt den Headcount nimmt?
Politik.ch besteht im April 2021 aktuell aus 14 Personen. Davon sind die Hälfte Entwickler und die andere Hälfte sozusagen im Sales, Kundenbetreuung, Management und sozusagen ja Marktentwicklung tätig. Und wir haben uns ganz bewusst zum Ziel gesetzt, vollständig agil zu arbeiten. Also das heißt, das digitales Unternehmen, das man 2017, 2018 gründet, gibt es da gar keine sinnvolle Alternative, als tatsächlich agil zu arbeiten und zu wissen, dass alle zwei Wochen, wenn ein Sprint, eine Produktionseinheit endet, hat man entweder ein besseres oder schnelleres oder zumindest verändertes Produkt. Und dieser Prozess ermöglicht es uns natürlich auch ganz bewusst, bisweilen auch mal einen Irrweg einzugehen und Fehler konstant zu verändern und zu verbessern. Eben, das ist das eine, agile Herangehensweise. Und das zweite, ich habe es schon erwähnt, eben vollständig automatisiertes Monitoring dieser Quellen, dieser Originaldaten. Das heißt, es war unsere große Überzeugung 2017, dass wir gesagt haben, wenn wir so einen Service machen, dürfen wir keine menschlichen Schnittstellen mit einplanen. Selbstverständlich haben auch wir bei uns nach diversen Verifikations- und if this, then that, kommt da doch ein Fehler raus, dann greift natürlich eine Person ein und schreibt sozusagen eine weitere Regel für den Algorithmus, um diesen einen Fehler, den man gefunden hat, erneut zu verbessern oder auszuschließen in Zukunft. Aber eben, das war ganz, ganz wesentlich, dass wir eben gesagt haben, wir müssen so weit als möglich, um nicht zu sagen vollständig, darauf verzichten, erneut wiederum Juniors einzustellen, die dann die Arbeit machen, damit wir sozusagen die verlängerte Werkbank für Kunden sein können. Das kann es nicht sein, wenn man hier ein neues Unternehmen gründet.
Also bei euch bekommt man alles auf Knopfdruck.
Sozusagen.
Sozusagen.
Oder Swipe oder Mausklick oder andere Interaktion.
Ja, genau. Aber genau. Entschuldige die analoge Formulierung.
Wir bieten eine digitale Plattform, versuchen diese digitale Plattform so zeitgemäß als möglich anzubieten, mit all den, ja, ich sag das jetzt so ein bisschen nonchalant, mit all den selbstverständlichen Kleinigkeiten wie Verschlüsselung, Datenstandort in einer Schweizer Cloud, die natürlich zertifiziert ist und so weiter und so fort.
Alles klar. Kannst du etwas zum lieben Geld sagen? Ihr seid eben eine Firma, die es noch nicht allzu lange gibt. Ich denke, man darf sagen, ein Startup. Seid ihr ein Startup, das schon in der grünen Zone ist, oder werdet ihr noch finanziert von irgendwelchen Investoren? Wie muss ich mir das vorstellen?
Startup ist ein guter Begriff. Ich habe ganz früh schon begonnen, mich nicht als Startup, sondern auch als Unternehmen zu bezeichnen. Wenn man sich als Unternehmen sieht, dann hat man oft einen weniger hippen und cool und fancy Zugang zu seinen Themen, die man so den lieben langen Tag machen muss. Nein, Spaß beiseite. Tatsächlich dafür, dass wir seit Herbst 2018 auf dem Markt sind, sind wir tatsächlich mittlerweile in der grünen Zone. Das heißt, wir haben in Start-up-Zahlen gesprochen einen gut fünfstelligen monatlich wiederkehrenden Umsatz, den wir geschafft haben. Wir sind vollständig ohne Investoren unterwegs. Das heißt, wir haben ganz am Anfang zwei Friends and Fools and Family-Mitglieder gefunden, die uns eine gewisse Liquidität zur Verfügung gestellt haben. Aber wir sind seitdem vollständig eigenfinanziert, sprich von Kunden finanziert. Das heißt, wir haben uns eigentlich ganz bewusst immer nach den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden gefragt und nach diesen Bedürfnissen weiterentwickelt. Damit waren wir von Anfang an gefeit gegen ein klassisches Startup, einen klassischen Startup-Fehler, nämlich ich als genialer Gründer habe diese geniale Idee und habe jetzt ein geniales Team, das diese Idee auch genauso umsetzt, und dann bringt man das auf den Markt und der Markt sagt, hä? Und diesen Fehler haben wir ganz bewusst vermieden, indem wir wirklich von Tag 1 an mit unseren Kunden extrem enges Verhältnis gehabt haben. Wir fragen alle paar Wochen nach, auch heute noch, liebe Leute, was braucht ihr? Wie ist euer Alltag? Wie können wir euch in dem Alltag weitere 10 Minuten und 10 Stunden ersparen, wenn wir eine Liste anders designen, wenn wir einen Bericht anders kompilieren, wenn wir euch bestimmte Daten anders vernetzt zur Verfügung stellen? Und da wiederum bin ich eigentlich sehr stolz, dass wir das jetzt eigentlich in, ja, nicht einmal 3 Jahren geschafft haben, sozusagen finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Nichtsdestotrotz, wir stehen jetzt gerade vor einem großen nächsten Schritt. Das, was wir in der Schweiz gerade leisten und liefern, ist eigentlich eine sehr, sehr gute Grundlage, um es auch europaweit auszurollen. Und das würden wir aber ziemlich sicher nur mit einer Finanzierung schaffen können. Sozusagen ein Bootstrapping in der Brüsseler Umgebung, das traue ich mir ehrlicherweise nicht zu.
Okay, da drücke ich mal die Daumen. Das klingt sehr interessant. Jetzt noch einmal zurück. Eben, ihr seid nicht abhängig von irgendwelchen Investoren. Man könnte sagen, ihr seid abhängig von den Kunden, im Guten wie vielleicht auch im Schlechten. Heutzutage ist ja oft die Rede von der Ethik des Algorithmus. Ich verstehe, eben auf Knopfdruck gibt es Berichte, Darstellungen, Grafiken und so weiter und so fort. Die sind nach einer Logik gebaut. Diese Logik hat eben in irgendeiner Form auch eine normative Dimension. Wie geht ihr mit dieser Frage um?
Spannende Frage, die ich mir in der Form, glaube ich, so noch gar nie gestellt habe. Was ich dazu, glaube ich, aber sagen kann, ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, wer kann bei uns überhaupt Kunde werden? Sozusagen würden wir jemand ausschließen, wenn jetzt jemand daherkäme, von links, von rechts, von
oben,
von
unten,
böse,
was auch
von
immer.
Oben und sonst wo. Und da haben wir zum Beispiel von ganz am Anfang auch schon die bewusste Entscheidung getroffen, wir wollen als Unternehmen, als Plattform neutral sein. Und dann gilt für uns als Kunde, wer im demokratischen Prozess nicht verboten ist, ist damit auch erlaubt und zugelassen. Und damit könnte ich, auch wenn es mir persönlich vielleicht zuwider ist, durchaus damit leben, dass wir einen Produzenten von Waffen bei uns haben und gleichzeitig einen Friedensaktivisten-Gruppe. Wir könnten gleichzeitig, ein Tabakunternehmen und die Lungenliga haben.
Verstehe.
Für mich ist es wesentlich, dass wir beide, dass wir sozusagen vollständig hier uns neutral bekennen. Und das haben wir zum Beispiel auch bereits in der Ausrichtung der beiden Gründer, Thomas Gempele und mir, grundgelegt. Thomas Gempele ist lang bei einer Partei aktiv, die jetzt nicht zwingend die meine ist. Eben Thomas hat für die SVP, war er tätig, war für die SVP im Gemeinderat in Frauenfeld in seiner Heimatstadt und im Thurgau für den Wahlkampf engagiert. Und eben mir als Ausländer fällt es dann doch deutlich schwer, hier eine SVP-Position irgendwie nachzuvollziehen oder einzunehmen. Und bereits in dieser Grundspannung, die wir beide Gründer zwischen uns haben, haben wir ganz bewusst festgehalten, dass wir diese Plattform jedenfalls neutral haben möchten. Auf die Frage selbst, ob der Algorithmus, den wir da bauen, oder ob diese Ergebnisse unsere Kunden beeinflussen, kann ich wie darauf referenzieren, auf das, was ich vorher gesagt habe. Dadurch, dass wir eigentlich regelmäßig das Feedback unserer Kunden einholen zu Features, zu neuen Funktionen, die wir bauen oder eben, die wir sozusagen auf unserer Wunschliste haben, wo Kunden uns mitteilen, hey, das wäre noch praktisch und das könnte uns noch helfen. Dadurch glaube ich, dass wir eine sehr, sehr balancierte Herangehensweise haben und dass quasi, was ich sagen, wenn wir jetzt Auswertungen und Rankings und Analysen vom Abstimmungsverhalten zwar auf der Plattform drauf haben, ist es immer noch so, dass wir keinen Bias dahinterlegen, weil wir sagen, okay, jemand, der an einer Abstimmung teilnimmt oder nicht teilnimmt, wir geben keinen Grund dazu. Das heißt, zwar die Medien freuen sich dann immer, wenn sie mal wieder eine Story über den Schwänzerkönig oder die Schwänzerkönigin machen können. Was wir immer dazu sagen ist, hey Leute, schaut euch doch lieber an, wer hat sich seiner Stimme enthalten. Weil jemand, der im Ratssaal sitzt und ganz bewusst das Knöpfchen drückt, ich habe keine Position oder keine Meinung dazu, das wäre doch weit spannender zu hinterfragen, als jemand, der schlicht nicht da ist.
Spaßeshalber hast du gesagt, eure Konkurrenz seien manuell geführte Excel-Sheets. Ich habe mich ein wenig umgeschaut und dann doch noch ein, zwei andere Plattformen gefunden, politmonitor.ch, cognita.ch. Wie steht politik.ch im Markt? Was gibt es da noch für andere Spieler, für andere Angebote? Wie ist das zu verstehen?
Das stimmt, das sind durchaus auch Anbieter in diesen Bereichen. Zwei wesentliche Grundlagen für mich waren immer, dass ich erstens einmal gesagt habe, ich muss nicht links und nicht rechts schauen, wenn ich vor mir einen großen Markt sehe und wir viele neue Kunden bekommen, dann gibt mir das sehr, sehr stark Recht in dem, was wir tun. logisch ist natürlich, unser Erfolg war schnell sichtbar. Wir haben auch durchaus laut und intensiv und breit kommuniziert. Und unser Markt ist vergleichsweise klein, sozusagen politische Player und kennen sich in der Schweiz. Demzufolge waren wir schnell Gesprächsthema und das hat natürlich auch dann diverse andere Anbieter auf den Plan gerufen. Es gibt, wie du genannt hast, eben Politmonitor, es gibt Eco-Rating, das zum Beispiel vor allem im Umweltbereich eine Einschätzung dazu noch anbietet, ob Parlamentarier richtig oder falsch im Sinne von Umweltanliegen abstimmen. Eben es gibt diverse Agenturen, die ähnliche Datenbanken führen. Und es gibt dann noch einzelne andere Unternehmen, die teilweise ähnliche Services anbieten. Was unterscheidet uns? Punkt 1, das Geschäftsmodell von Agenturen ist ein grundsätzlich anderes als unseres. Unser Geschäftsmodell beruht darin, dass wir eine Plattform anbieten, einen Service anbieten, eine Full-Flat-Gebühr verlangen und man hat ein Jahr vollständigen Zugriff auf eine Plattform, die sich alle 2 Wochen verbessert und zusätzliche Features dazukommen. Eine Agentur verkauft zuallererst Zeit. Die Zeit von Beraterinnen und Beratern und gibt damit immer eine Interpretation ab, egal ob man will oder nicht. Es ist damit aber auch quasi die Unabhängigkeit nicht mehr garantiert. Und deswegen sehe ich auch in Agenturen tendenziell eher Kunden als Konkurrenz, selbst wenn diese Agenturen noch eigene Datenbanken haben. Was ich mitbekommen habe, haben einzelne bereits aufgehört, ihr Service selbst weiter zu betreiben. Und wir kriegen auch regelmäßig Angebote und Anfragen, ob wir denn unser Service white labeln könnten, also sprich sozusagen einfach zur Verfügung zu stellen, damit eine Agentur eben damit operieren kann.
Und das macht ihr natürlich nicht.
Das würden wir auch machen, weil ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn eine Agentur sagt, wir haben hier diesen Kunden und dieser Kunde möchte, dass ihr mit eurer Lösung arbeiten oder umgekehrt. Wir sehen, dass eure Lösung um 2 Dimensionen moderner, besser und effizienter arbeitet. Kostet zwar etwas, aber in der Zeit, wo wir diese Kosten ausgeben, können wir unser menschliches Personal auf effizientere oder andere Punkte setzen. Und auch dort ist es tatsächlich eher ein sehr wertiges Tool im Agenturumfeld. Mir ist natürlich bewusst, dass wir durchaus als Konkurrenz wahrgenommen werden von Agenturseite, weil die natürlich sehr wohl sehen, hoppala, da gibt's jetzt jemand, der quasi Issue-Tracking, Issue-Management mehr oder weniger mit einer Flat-Fee anbietet und gleichzeitig noch schöner und moderner und besser daherkommt und noch irgendwie einen Datenbereich umfasst, den halt unsere Studis, die wir halt einmal die Woche bezahlen, dass sie die Parlaments-Webseiten absurfen und dann copy-pasten, halt so in dieser Qualität nie erfüllen können. Es gibt natürlich auch die internationalen Marktführer. Und zwar kann ich da 2 nennen. Das eine ist FiscalNote und das andere ist Quorum US, beide natürlich in Washington. FiscalNote mittlerweile ein sogenanntes Unicorn, also eine Bewertung, die größer als 1 Milliarde Dollar liegt. Und das zeigt aber schon auch, dass es vollständig berechtigt war zu sagen, wir betreiben dieses Unternehmen als Unternehmen. Wir wollen wirtschaftlich stabil sein und wirtschaftlich wachsen. Und wir wollen das digitalisieren, was halt in anderen Bereichen auch schon früher digitalisiert wurde. Witzig ist tatsächlich, dass die Politik und Parlamente als solche vergleichsweise hinten nach sind,
Wir kommen gleich noch darauf zu. Ich habe mich in der Vorbereitung dieses Gesprächs auch nochmal gefragt, was tut ihr eigentlich wirklich? Ich könnte ja auch sagen, ihr betreibt einen modernen, automatisierten Journalismus, denn ein Journalist verfolgt ja auch Themen, schreibt dann darüber. Gut, es ist dann eben sehr individuell mit deiner Geschichte, vielleicht deinem Bild und so weiter und so fort. Das Medium ist ein anderes, aber er greift auch auf öffentliche Informationen, teilweise auch Insider-Informationen und so weiter. Also das wäre eine Variante, mit der wir eure Arbeit vergleichen könnten. Aber wir sind ja jetzt eben in einer neuen Zeit, der digitalen Zeit, und da ist mir ein ganz anderes Beispiel in den Sinn gekommen, mit das, wo ich eine Ähnlichkeit sehe. Aus persönlichen Gründen verfolge ich zurzeit mit viel Faszination die Entwicklung rund um das Starship von Elon Musk. Und da hat sich ja inzwischen eine ganze YouTube-Industrie rundherum entwickelt, wo es gewisse gibt, die einfach jeden Tag einmal über Boca Chica fliegen und Bilder zur Verfügung stellen, dann andere, die diese Bilder interpretieren, dritte, die Renderings bauen und vierte, die dann entsprechende Fernsehsendungen auf YouTube anbieten und hier eigentlich eine Funktion übernehmen, die früher eher eine Fernsehstation übernommen hätte. Und ihr tut ja eigentlich etwas ganz Ähnliches. Ihr nehmt öffentlich zugängliche Informationen und bereitet die auf einer Plattform, jetzt nicht gratis via YouTube, sondern in einem Closed Environment. Wie erlebst du diese Veränderung auch in der wirtschaftlichen Logik?
Ich finde das Bild wunderschön, dieses SpaceX-YouTube-Bild. Ich hatte bislang ein sehr viel profaneres Bild immer verwendet, um unsere Aufgaben zu beschreiben. Ich hatte eigentlich immer gesagt, wir stellt euch eine Straße vor, die von uns allen mit Steuermitteln finanziert wurde. Und auf dieser Straße kann man zu Fuß spazieren gehen und man kann sich mit seinem Privatauto drüber bewegen oder man kann einen LKW kaufen und ein Speditionsunternehmen gründen und dann auf dieser von uns allen finanzierten Straße Geld damit verdienen, dass man Güter von A nach B schippert. Und niemand hinterfragt das Geschäftsmodell von diesem Spediteur, der sozusagen Geld nur aufgrund dieser Infrastruktur verdient, die wir alle ermöglicht haben.
Ja, aber also was mich an diesem Vergleich irgendwie etwas stört, ist, klar, die API, die besteht, und auch ich könnte mich da ranhängen, aber ich bezweifle, dass jetzt hunderte von Institutionen und Personen eben diese API benutzen im Vergleich zu einer Autobahn. Also ist doch ein, also nicht, dass es unberechtigt wäre, diese API zu benutzen, ganz im Gegenteil. Es ist ja super, dass jemand diese Daten dann auch veredelt und weiterverwendet, aber ich denke, das ist doch ein Unterschied, oder zumindest in der aktuellen Situation, wo doch eigentlich nur wenig echt digital fitte Unternehmen und Personen solche Infrastrukturen überhaupt nutzen.
Das stimmt, aber in dem Moment darf ich sagen, wir sind vielleicht Early Mover. Das heißt, wir bewegen uns frühzeitig, erkennen hier eine Ressource als Grundlage unseres Geschäftsmodells und fangen frühzeitig an, auf diese Ressource Veredelungen anzubieten, Services anzubieten, Plattformen zu bauen. Und in dem Moment haben wir genau all diese Rechte und Vorteile und vielleicht auch das Glück des Frühen,
nicht des Tüchtigen. Nein, verstehe mich nicht falsch. Ich meine es überhaupt nicht als Vorwurf, sondern klar, einfach, klar, um den Kern etwas stärker herauszukristallisieren.
Klar. Es gibt tatsächlich sehr wenig, die damit operieren können. Und es sind einzelne Journalistinnen und Journalisten, die sozusagen Datenjournalismus dann machen, wo es aber immer noch eine Besonderheit ist, sich mit dieser Schnittstelle zu befassen. Und eben kein normal alltäglicher Zugang. Wäre ich in einem Medium tätig oder für ein Medium tätig und würde quasi jemand Bundeshaus Politjournalismus in meinem Team machen, das Erste, was ich tun würde, ist, dieser Person unser Tool zur Verfügung zu stellen, weil es eben sehr, sehr viel wichtiger und spannender ist, wenn eben zum Beispiel ein Geschäft in eine Kommission kommt. Kommissionen tagen nicht öffentlich. Aber was gibt es? Wir wissen, wann Geschäfte traktandiert werden, wer in Kommissionen sitzt und wir wissen, wie sich bestimmte Parlamentarierinnen und Parlamentarier früher zu ähnlichen Geschäften verhalten haben. Das kann man auf unserer Plattform durchaus leicht herausfinden.
Also und in dem Moment weiß ich, dass die Agenda einer Kommissionssitzung ist auf der Parlamentsseite nicht öffentlich zugänglich?
Die Agenda ist öffentlich verfügbar, die Sitzung selbst ist nicht öffentlich.
Natürlich, die Sitzung dann nicht. Okay, aber man bekommt nicht mehr Informationen via API, als dass die Parlamentswebseite selbst darstellt.
Die bekommt man leider nicht einmal per API. Da bieten wir tatsächlich auch einen deutlichen Mehrwert gegenüber Curia Vista und Parlament.ch, dass wir eben diese PDF-Dokumente, die von den Kommissionssekretariaten mehr oder weniger laufend aktualisiert werden, bei uns aber sozusagen laufend aufnehmen und den Geschäften zuweisen. Und Kundinnen und Kunden von Kundinnen und Kunden wissen bei uns dann tatsächlich am nächsten Tag, würde ein Geschäft, das sie beobachten, oder würde ein Themenfeld, wo dann Geschäfte drinstehen, das sie beobachten, in einer Kommission traktandiert werden, würden sie dafür eine Benachrichtigung bekommen.
Also ich verstehe richtig, Curia Vista kommt, ist nicht so schnell in der Darstellung der Informationen, die eigentlich der Parlamentsdienst und die Kommissionssekretariate und so weiter erarbeitet, aber auf der via API sind die schneller zur Verfügung.
Technisch kann ich da jetzt da nicht vollständig korrekt antworten, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen zu weit weg. Ja. Müsste ich tatsächlich unser Tech-Team fragen, ob das Teil der API ist. Was wir sicherlich tun, ist, dass wir eben diese PDF-Dokumente, die veröffentlicht werden, die werden nicht über die API veröffentlicht, das weiß ich. Die holen wir wiederum über Scraping-Verfahren, lösen diese auf und ordnen diese dann bei uns auf der Plattform den Geschäften zu. Das heißt, auf Parlament.ch, auf Curia Vista ist es dann zum Teil nicht oder später erst ersichtlich, wenn dann ein Geschäft traktandiert war, nämlich dann, wenn die Medienmitteilung der SDA erschienen ist, dann ist es durchaus, dann ist es auf Parlament sehr wieder sichtbar. Ja. Die Problematik aber wiederum ist ja die, wenn ich betroffen bin oder von einem Geschäft als regulierter Bereich, ist es doch sehr, sehr viel relevanter vorher zu wissen, wenn meine Themen behandelt werden. Andersrum als Journalist, als Journalistin, wäre es doch weit wichtiger zu wissen, okay, diese Kommission ist eher bürgerlich oder eher liberal oder eher links oder eher progressiv besetzt und dort kommt jetzt ein eher konservatives oder eher progressives oder eher liberales Thema rein. Oh, das könnte zu Spannungen führen, lass uns doch dieses Thema vorab begleiten und lass uns doch schauen, wie haben diese Leute früher reagiert. Und damit sozusagen gibt sich wie eine Art, ich möchte wiederum ein bisschen ein Buzzword, aber Prospective Analytics. Das heißt, wir können eigentlich, ich möchte nicht sagen in die Zukunft schauen, aber wir können mit Wahrscheinlichkeiten operieren und sagen, in der Vergangenheit haben sich Personen aus diesem Kreis in etwa so verhalten. Die Chance, dass sie sich auch in Zukunft bei diesem Thema ähnlich verhalten, ist vergleichsweise groß.
Okay, jetzt sind wir an einem sehr interessanten Punkt. Einerseits haben wir gehört, diese Schnittstelle des Parlaments gibt es schon relativ lang. Ich weiß nicht, ob du da einen internationalen Vergleich hast, ob andere Parlamente in Europa oder eben zum Beispiel in den USA auch schon früh solche Schnittstellen geöffnet haben. Andererseits höre ich jetzt aber, dass eben die Webseite von parlament.ch oder Curia Vista nicht überall eigentlich nachkommt, überhaupt die Dinge dann darzustellen und eben nachvollziehbar zu machen. Deshalb meine Frage jetzt einfach mal ganz, ganz allgemein. Wie nimmst du jetzt nicht als Datenlieferant das Parlament wahr, sondern wie nimmst du die Bundesversammlung als eben auch digitales Konstrukt insgesamt war?
Schwierige Frage. Man lebt so ein bisschen aneinander vorbei. Das ist so die Alltagssituation. Wir sind durchaus im Austausch mit den Parlamentsservices, und zwar jetzt sowohl national.
Also nicht nur mit der Schnittstelle, sondern auch mit den Menschen.
Mit den Menschen, die diese Schnittstellen zum Teil befüllen oder auch aktiv verändern oder die Inhalte dort koordinieren. Wir sind mit diesen Leuten regelmäßig in Kontakt. Witzigerweise ganz häufig deshalb, weil wir Fehler finden. Also unsere Systeme mittlerweile so genau arbeiten, dass wir regelmäßig zum Beispiel, also ein Klassiker ist, wenn ein neuer Parlamentarier, neue Parlamentarierin ins Parlament reinkommt und jemand auf einem Sitz ablöst, wissen wir im Grunde die Sekunde, ab der dieser neue Mensch hier abstimmt. Das kommt in der Vergangenheit sehr, sehr oft vor, dass sozusagen noch Parlamentarier abgestimmt haben, die schon lange nicht mehr auf diesem Stuhl saßen. Das ist so ein Klassiker. Ein anderer Klassiker ist, dass bestimmte Abstimmungsergebnisse im Nachhinein korrigiert wurden, dann auf den Webseiten der Parlamente nicht nachkorrigiert wurden, wir aber sehr wohl, weil wir quasi laufend die Daten dazu aktualisieren. Dort unterscheiden wir uns auch deutlich im Übrigen von Mitbewerbern, haben wir schon von Kunden erfahren, dass wir da durchaus flotter sind. Aber eben ganz wesentlich, die Parlamentsservices verstehen sich selbst. Wir sprechen ja ganz oft über Administration in diesem Bereich als Service am Bürger, an der Bürgerin. Diese Parlamente sehen sich nicht zwingend als Teil der Administration, weil das ja häufig sozusagen wie Teil der Regierung ist.
Beziehungsweise wegen der Gewaltenteilung.
Richtig, wegen der Gewaltenteilung.
Sollten sie sich auch nicht.
Genau. Was allerdings auch ein bisschen dazu führt, dass man sozusagen da hier eine vermeintliche Firewall hochzieht, wo es gar nicht notwendig wäre. Also das heißt, wir erleben es bisweilen, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie kritisch sein, dass sozusagen Anfragen von uns oder Korrekturvorschläge von uns, ja, also man ist schon dankbar, aber eigentlich merkt man einen gewissen Unwillen, quasi wenn da hier von uns was daherkommt. Das heißt, wir suchen den Kontakt regelmäßig. Wir haben mit der Konferenz der Parlamentsschreiber, der Kantonsparlamentsschreiber schon lang und intensiv das Gespräch gesucht und versucht dort die Vorteile von Schnittstellen und eben sauberen, maschinenlesbaren Daten zu argumentieren. Aber eben, es ist dort ein großes Zögern, eine große Zurückhaltung. Ja, es hat, glaube ich, wohl auch mit der Erfahrung von großen gescheiterten IT-Projekten in der Verwaltung zu tun. Deswegen, wir sind in Kontakt, aber es ist kein übermäßig fruchtbarer Austausch.
Okay, ich hoffe, dass vielleicht auch dieses Gespräch auf Ohren und stößt und diese Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der Institution Parlament befeuert werden kann. Ich habe gesehen, ich glaube, es war letztes Jahr, wo der Ständerat sein Reglement insofern verändert hat, dass jetzt im Ständerat auch mit Laptop gearbeitet werden darf. Und ich glaube auch jetzt in der letzten Wintersession ist das erste Mal Corona-bedingt es möglich geworden, dass eine Parlamentarierin, die in Quarantäne war, übers Internet konnte abstimmen hat können. Also wir sehen da durchaus erste Schritte auch in diese Richtung. Kannst du etwas sagen jetzt? Du hast schon erwähnt, ihr versucht auch die kantonalen Parlamente und teilweise vielleicht auch Stadtparlamente darzustellen, das aber eigentlich alles ohne Schnittstelle. Gibt es, abgesehen jetzt von der Frage der Schnittstellen, noch andere Aspekte, die in der digitalen Welt der Schweizer Parlamente von Relevanz wäre?
Was ist Parlamentsarbeit? Das ist ja die sozusagen zugrunde liegende Frage, und welchen Ausschnitt davon haben wir als für unsere Plattform relevant erkannt und möchten darin mit etwas unternehmen. Es gibt zum Beispiel diverse Anbieter, und viele Parlamente bieten das auch bereits, dass zum Beispiel Videoprotokolle oder Videomitschnitte gemacht werden und ganz moderne Systeme, die dann mittlerweile sogar Schweizerdeutsch verstehen, sozusagen Verschriftlichung dieser Videoprotokolle, dieser Videomitschnitte stattfinden. Das heißt, Stenografie ist nicht mehr notwendig, das kann mittlerweile eine quasi künstliche Intelligenz übernehmen, Spracherkennungssoftware. Es gibt natürlich diverse weitere Anbieter in dem Bereich, wo dann das Hosting für interne Dokumente stattfinden und so weiter. Das heißt eben dieses Intranet, das den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zur Verfügung steht. und wiederum, warum versuche ich es ein bisschen zu drehen, wo möchten wir eben nicht einfach nur die parlamentarische Arbeit kopieren und auf unsere Plattform überführen. Eben, ein Markt besteht immer nur dann, wenn auch eine Nachfrage besteht. Aus dem Grund haben wir zum Beispiel in sehr vielen Kantonsparlamenten die Abstimmungsergebnisse auch gar nicht mehr besonders visualisiert oder hervorgehoben. Weil nämlich ganz häufig ist es dann so, und das sagen uns Kunden laufend und regelmäßig, wichtiger ist für uns im politischen Prozess, dass wir von Anfang an Bescheid wissen, dass wir mitmachen können, dass wir bei Vernehmlassungen unsere Antworten reingeben können, dass wir bestimmte Gruppen bearbeiten können, die dafür sind, die dagegen sind. Wenn dann die Abstimmung stattfindet oder stattgefunden hat und dann ein Vorstoß abgestimmt ist, ja, dann ist das Thema ja ohnehin durch.
Ja.
Und deswegen war, wenn wir sozusagen den Markt Public Affairs adressieren, war das für uns wie eine logische Konsequenz zu sagen, wir müssen uns nicht, oder wir sollen nicht einfach nur das Parlament als solches digital abbilden oder besser abbilden, selbst wenn wir es könnten, sondern wir müssen uns ganz bewusst auch sozusagen abgrenzen und unsere Nische finden.
Okay. Öffnen wir uns einen Blick jetzt noch einmal über die Landesgrenzen hinaus. Du hast es bereits erwähnt, du hast Beziehungen zu Österreich, Deutschland, nach Brüssel. Wie, und ihr seid jetzt auch dabei, bei politik.ch zu überlegen, ob ihr den Schritt in diese Märkte ebenfalls wagen wollt oder könnt. Wie nimmst du andere Parlamente wahr im Vergleich zu der Bundesversammlung in der Schweiz oder anderen kantonalen Parlamenten?
Die Spannweite ist natürlich unglaublich groß. Von sehr, sehr innovativen, modernen, digital quasi vollständig funktionalen Parlamenten.
Das zum Beispiel?
Sind wenige. Das sozusagen die Klassiker, die immer genannt werden, sind die baltischen Staaten. Mhm. Lettland ist dort der Vorreiter gewesen, die ihr Parlament, wie heißt das, glaube ich, Kokomus oder so, sind es die Finnen? Ich weiß es gerade nicht, egal, die sozusagen ihr Parlament mit einer ganz großen Bürde, nämlich keiner großen Vergangenheit, die man sozusagen hatte, schlicht neu bauen konnten. Und das haben sie gemacht. Und diese Blaupausen stehen dann natürlich anderen zur Verfügung. Es gibt die sogenannte Interparliamentary Union, IPU, eben ein Verband, eine Organisation, wo sich sozusagen Parlamente neu zusammenfinden, und dort sieht man dann natürlich sehr, sehr große Spannweiten. Es sind wiederum ganz häufig auch die kleineren Länder, die jetzt nicht zwingend die man als erstes vermuten würde, und häufig sind es sogenannte, ja, der Begriff ist vielleicht schon falsch oder schwierig, aber eben Entwicklungsländer, die davon profitieren können, von einem ganz direkten Vorteil der Digitalisierung, nämlich eine digitale Kopie kostet nahezu nichts. Eine digitale Kopie eines Rechtsinformationssystems, eines Systems, das Parlamentarierinnen und Parlamentariern ihre Arbeit ermöglicht, ob man das jetzt für Deutschland installiert oder für Österreich installieren würde, man hätte natürlich ein paar rechtliche Anpassungen. Aber wenn man das gleiche System für ein ehemals Failed State, der sich neu am Finden ist, installiert, dann haben die dort keinerlei Liabilities, keinerlei Verbindlichkeiten in die Vergangenheit und können quasi bei Null starten und damit sozusagen mit dem Bestmöglichen beginnen. Also das heißt, man findet sehr gute Parlamentssysteme, Rechtsinformationssysteme, in den Staaten am Balkan. Man findet die in Afrika, in Lateinamerika, wiederum in höchst unterschiedlicher Qualität.
Natürlich.
Aber die findet man.
Und wie nimmst du die Schweiz da wahr, auch in der Zusammenarbeit, im Austausch? Wie befruchtet sich hier wer? Wer spricht mit wem? Hast du da einen Einblick oder ist...
Ich glaube, also es wäre vermessen von mir zu sagen, ich hätte Einblick. Was ich wahrnehme, ist, dass es wenig Austausch gibt, wahrnehmen im Sinn von, wir haben zum Beispiel Analysen gemacht, wie könnten wir das EU-Parlament anbinden, wie können wir nationale Parlamente von wirtschaftlich starken Staaten wie Deutschland, wie Frankreich, wie Italien, wie UK anbinden, und wir merken, dass es dort sehr wenig Austausch gibt, im Sinn von, man wendet sehr wenig von den Learnings an, die andere machen oder gemacht haben. Also das heißt, es wollen offenbar sehr viele das Rad jeweils neu erfinden und ihre eigenen Fehler auf eigene Kosten machen.
Okay, alles klar. Jetzt in diesem Zusammenhang, um noch einmal auf die Schweiz zu sprechen zu kommen, hat ja der Bundesrat oder die Bundeskanzlei, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, letztes Jahr den Civic Tech Bericht publiziert, wo es vor allem um die Frage geht, ja, wie kann diese neue digitale Technologie im Bereich der Bürgerpartizipation im weitesten Sinne eingesetzt werden. Es ist ja auch dieser Dunstkreis, in dem wir uns ursprünglich begegnet sind und ich euch auf die erste Karte der Civic Tech Landschaft der Schweiz gesetzt habe. In diesem Zusammenhang sind insbesondere drei Projekte genannt, an denen jetzt gearbeitet wird. Das ist einerseits das Datenmodell für politische Geschäfte und dazugehörende Materialien. Da wird auf Basis von Web Ontology Language ein Datenmodell gebaut. Ich stelle mir vor, dass das höchst relevant für euch ist, denn ihr wollt ja auch Daten und diese möglichst maschinenlesbar und noch besser eben auch in irgendeiner Form mit einer Ontologie verbunden, sodass dann eben nicht nur Buchstaben und Worte, sondern auch Sinn daherkommt. Kannst du etwas zu diesem ersten Projekt sagen?
Ja, es sind, für uns ist das natürlich absolut eine gute Sache, wo sich da die Bundeskanzlei damit befasst hat. Dieser Bericht ist absolut, ist genau die, das ist der goldene Weg, den wir hier sehen. Effektiv, wenn man uns fragen würde, du hörst daraus, dass man uns noch nicht gefragt hat, wenn man uns fragen würde, könnten wir dann natürlich bereits eine unglaublich große Bandbreite da hier abliefern. Weil, was haben wir effektiv auf unserer Plattform gemacht? Wir haben nämlich Standards für uns selbst geschaffen. Wir haben Vergleichbarkeit hergestellt. Am Beispiel, ein Antrag heißt im Kantonsparlament von Basel Anzug und nicht Antrag. Nichtsdestotrotz weisen wir, wenn man unter der Vorstoßkategorie Antrag eine Suche macht, würde man die Basler Anzüge selbstverständlich auch finden auf unserer Plattform. Das heißt, wir haben genau diese Ontologie, da haben wir sehr, sehr viel bereits investiert und bereits einiges investiert auch in diese Plattform, in dieses Datenmodell. Mhm. Und wir haben das natürlich auch weiterentwickelt, weil sozusagen es ja zu diesem Datenmodell ursächlich dazugehört, die Rollen und Funktionen, die ein Parlamentsmitglied hat, auf diesem Geschäft abzubilden. Ist man Autor? Ist man ein Supporter, also ein Mitunterzeichner? Ist man ein Opponent? Stimmt man dagegen ab? Ist man in einer Kommission und dort dann der Führer dagegen, der Minderheit? All diese Rollen, und das haben wir bei uns in der Plattform schon lang eigentlich abgebildet. Das ist ein zentrales Element für unsere Kundinnen und Kunden, dass sie genau solche Dinge sehen. Die zwei weiteren Elemente dieses Civic Tech Berichts sind natürlich auch für uns ganz, ganz wesentlich. Wir haben schon lang Vernehmlassungen abgebildet. Es ist geplant, dass da hier eine zentrale Vernehmlassungsinstitution kommen soll. Ich gehe hier davon aus, ich muss es so formulieren, dass es dazu eine Schnittstelle geben wird. Alles andere kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn diese E-Vernehmlassungsplattform kommt. Und insofern wäre ich dort unglaublich dankbar, weil wir dann tatsächlich nichts anderes tun müssten, als die Daten, die wir aktuell per PDF-Scraping ein weiteres Mal mühsam herstellen, dass wir die Datenqualität bereits in einer guten Form bekommen.
Ganz abgesehen davon, dass dann ja wahrscheinlich eben auch Vernehmlassung, das ist ja teilweise jetzt schon der Fall, dass diese auch per Excel-Sheets oder was auch immer in Tabellenform abgefragt werden.
Oh ja. Und wir haben bei unserer Plattform, wir bieten natürlich sozusagen auch die Vernehmlassungsantworten, und zwar wiederum Bund und Kantone. Und natürlich haben wir diese auch indiziert. Das heißt, sie sind Volltext verfügbar in der Plattform bei uns. Und alles das müssten wir uns nicht mehr übel mit Scraping und Verifikationsprozessen machen und könnten eigentlich unseren Kunden weit bessere Qualität liefern. Deswegen, dieser Bericht ist für uns eine gute Sache. Ich hoffe, dass der noch auf entsprechende Stakeholder zugegangen wird. Wir stehen dort jederzeit zur Verfügung und würden uns natürlich sehr freuen. Nichtsdestotrotz, egal ob wir gefragt werden oder nicht, es wird ein guter und wichtiger Innovationsschritt sein.
Auf jeden Fall. Und wie ich höre, ihr arbeitet, ihr baut, ihr entwickelt weiter und eure Kunden brauchen euch, finanzieren euch und geben euch die entsprechenden Mittel. Also am Schluss wird wohl die Bundeskanzlei einfach sagen, ach, vergessen wir es, übernehmen wir politik.ch und die Sache ist geritzt. Nein, Spaß beiseite. Zum Schluss unseres Gesprächs möchte ich einfach noch die ganz simple Frage stellen. Wenn du das Parlament der Zukunft bauen könntest, wie würde das aussehen?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, das Parlament der Zukunft schaut gar nicht so besonders anders aus als die jetzigen Parlamente. Solange wir uns darauf einigen, dass wir weiterhin repräsentative Demokratien haben, das heißt, dass wir Parteien haben und so weiter. Was dieses Parlament der Zukunft selbstverständlich bietet, sind alle digitalen Tools und Hilfsmittel mit entsprechenden Sicherheiten dahinter. Ich spreche über Abstimmungsprozesse, ich spreche über diskursive Prozesse, ich spreche über Beschlussfassungsmodelle. Das, was die Piratenpartei vor 5, 10 Jahren unter Liquid Democracy gemacht hat, das kann man auch in schön und funktional und modern gestalten. Für mich hat die Parlamentsarbeit hat eine ganz besondere Funktion und Wertigkeit, indem sie sozusagen Interessen bündelt, darstellt und aufeinander laufen lässt, und zwar öffentlich wie nicht öffentlich. Und ich glaube, dass man hier digitale Tools und Hilfsmittel schlicht benutzt und zur Verfügung stellt, wie gesagt, unter jedenfalls sicheren Bedingungen. Aber ansonsten bin ich ein durchaus großer Freund von den Parlamenten, wie wir sie haben.
Sehr schön. Clemens, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und auch ganz herzlichen Dank für deinen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Schweizer Parlamente.
Danke, Rolf, für das wunderbare Gespräch.
Bevor ich mich für heute von Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und geschätzte Zuhörer, verabschiede, lade ich Sie ein, mir Ihre Reaktionen und Anregungen mitzuteilen. Auf www.govtechpodcast.ch finden Sie alle Angaben, wie Sie mit mir in Kontakt treten können. Natürlich freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren, bewerten oder gar persönlich weiterempfehlen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie mir gewogen bleiben. Ich, Rolf Rauschenbach, wünsche Ihnen bis zur nächsten Episode nur das Beste und verbleibe mit demokratischen, rechtsstaatlichen und föderalen Grüßen.